Schlechter hätte RWE wohl kaum in die neue Saison starten können. 2:5 hieß es am Ende in Saarbrücken. Wir analysieren heute, warum RWE so auseinandergefallen ist nach 2:0 Führung, stellen aber vor allem fest, es fehlen Führungsspieler in der Mannschaft. Wir richten den Blick auch nach vorne. Am Wochenende geht's gegen Havelse. Es ist der Heimauftakt und da ist schon ordentlich Druck auf dem Kessel.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ja, wir haben, glaube ich, einiges zu besprechen heute nach diesem Auftaktspiel. Auf jeden Fall ein Ergebnis, was so wahrscheinlich keiner unbedingt erwartet hat. Wir haben heute eine, ja, eigentlich neue Runde. Ich glaube, so saßen wir auch noch nicht zusammen. Beide waren zwar schon häufiger da oder waren schon mal da, aber in dieser Runde noch nicht. Julian Witzel von der WAZ.
Ja, servus.
Tizian Canizales vom Reviersport.
Hi.
Schön, dass ihr da seid. Ja, lass uns direkt über dieses Spiel reden. 2:5. Ich habe es gerade gesagt, ich glaube, das hat keiner von uns vorher so getippt und erwartet. Julian, wie ist das zu erklären, dass RWE das dann noch so aus der Hand gibt nach 2:0 Führung? Wie bewertest du den Auftritt?
Ja, schwer zu erklären, ehrlicherweise, weil man kommt nicht umhin, dass man dann das Spiel dann doch als Debakel bezeichnen muss. Wenn du 2:0 führst, bis zur 30. Minute vermeintlich erstmal alles in der eigenen Hand hast, auch defensiv ordentlich stehst und dann wirklich einfach untergehst und du von außen zumindest so das Gefühl hattest, dass sich auch wenig gegen diese Niederlage gewehrt bzw. gestemmt wird. Ich finde, das ist nach dem ersten Spieltag schon ein sehr bedenkliches Zeichen gewesen jetzt, muss man sagen.
Ja, lass uns direkt mal noch ein bisschen tiefer reingehen.
Szene des Spiels.
Tizian, ich fange bei dir an. Was hast du dir rausgesucht?
Ja, dann rolle ich das Feld mal von hinten auf. Ich habe mir Kelsey Owusu rausgesucht, der mit der letzten Aktion des Spiels nochmal geschickt wird und vor Jakob Golz nicht nur die Ruhe behält, sondern ihn noch umkurvt, ausdribbelt, den Ball zum 5:2 ins Tor schiebt. Und das war für mich super symbolisch für ein Spiel, das für RWE nicht schlimmer hätte laufen können. Und ja, in dem dann ausgerechnet Owusu, der bei allem Respekt aber in Essen dann unter dem Strich kein Bein auf den Boden bekommen hat, nach Saarbrücken gewechselt ist, dass ausgerechnet der seinem Ex-Verein diesen letzten Stich zufügt, fand ich sehr symbolisch und sehr bezeichnend für einen unter dem Strich katastrophalen Nachmittag.
Ja, dem ist erstmal zum 5:2 nichts hinzuzufügen. Ja. Meine Szene des Spiels wäre das 3:2 gewesen, weil ich finde, Florian Pick da ganz in Ruhe mehrere Essener umkurvt, beziehungsweise die nur Geleitschutz geben. Er schießt den Ball an den Pfosten und dann ist Kai Brünker da, der einnetzt. Und passenderweise waren das auf Saarbrücker Seite dann neben Florian Pick, der eh 3 Assists hatte, mit Kai Brünker 2 Routiniers, die dieses Spiel auf dieser Brücker Seite halt gezogen haben, neben auch einem Kühlwetter, der auch getroffen hat und schon die 3 vorne stehen hat. Aber das war irgendwie passend dazu, dass es eine Mannschaft, die mit dieser Reife und Erfahrung auf dem Platz ist, gegen eine sehr unreife Mannschaft gespielt hat, die sich dann nachher halt auch, wie ich eben schon mal angedeutet hatte, nicht mehr wirklich dagegen gestemmt hat, was auf sie zukommt, gerade in der zweiten Halbzeit. Und da fehlte es dann halt wirklich an Häuptlingen oder Führungsspielern, die wirklich auch was dem entgegengesetzt setzen könnten. Das war mir viel zu wenig, auch offensiv dann, aber gerade in der Defensive vogelwild und ja, wirklich ein mehr als gebrauchter Nachmittag.
Und ich glaube, nach 5 Gegentoren kommt man nicht umhin, über die defensive Anfälligkeit zu sprechen, weil ja gerade das ein Thema ist, was RWE auch schon in der letzten Saison begleitet hat, trotz einer guten Saison natürlich, ne, mit Platz 3. Haben sie das nicht in den Griff bekommen oder wie kann man sich das erklären?
Ja, vor allen Dingen, sie wollten ja gerade, was die Innenverteidigung angeht, das Thema Geschwindigkeit angehen. Ja. Also mit Max Gashwill einen, der für die Restverteidigung, wie immer so schön sagt, auch Löcher stopfen kann. Der hatte jetzt eine sehr holprige Vorbereitung, weil er viel verletzt und angeschlagen war. Hat jetzt meiner Meinung nach doch eher überraschend gespielt, weil ich hätte jetzt gedacht, im Vorfeld des Spiels, da spricht dann doch mehr für Rios Alonso aufgrund der letzten Wochen. Neben Ben Hüning, aber die haben halt beide überhaupt keine Sicherheit ausgestrahlt, muss man sagen. Wobei man ja sagen muss, so ein Ben Hüning, den haben wir auch in der Vorbereitung selber jetzt sehr stark geredet, weil das ein junger Mann ist, der sehr lautstark ist, auch schon vorangeht mit seinen 21 Jahren.
Hat der auch gut angefangen, ne?
Genau, hat für ihn perfekt angefangen, ja, mit dem Kopfballtor nach 10 Minuten.
Stimmt, optimal, ja,
aber ansonsten frühe Gelbe auch, ja, aber eine wirkliche Sicherheit oder Souveränität konnten beide halt überhaupt nicht ausstrahlen. Also Gashwill beim 2:1 nicht nah genug dran. Beim 3:2 ist eben eher der sich auch von Pick da so mehr oder weniger eindrehen lässt, im Verbund mit Hofmann. Ja, also viel oder eigentlich ist gar nichts besser geworden in Sachen Innenverteidigung oder Verteidigung als solches. Und genau das war ja dieses Riesenaufgabe, die sie sich eigentlich selber gestellt haben für die Vorbereitung. Und wenn man dann jetzt sieht, man startet wieder mit 5 Gegentreffern. Also jedes Jahr kannst du nicht mit über 60 Gegentoren, glaube ich, unter die ersten 3 kommen. Das war letztes Jahr schon außergewöhnlich, weil sie halt trotzdem außergewöhnlich gut offensiv agiert haben. Aber das ist definitiv nicht jedes Jahr zu wiederholen. Und da muss schleunigst dran gearbeitet werden.
Dazu kommen 3 Standard-Gegentore, ne? Das würde ich gerne nochmal herausheben. Also beim 1-2, da verliert, Max Geschwill das Kopfballduell.
Genau.
Beim 2-2 kann Kühlwetter relativ unbedrängt am kurzen Pfosten einschieben. Und beim 4-2 auch. Simon Voth, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der da auch wirklich aus kurzer Distanz mehr oder weniger unbedrängt einnickt und das Spiel dann entscheidet. Also das war ja wirklich, das war eklatant. Mal ganz abgesehen davon, dass sie Florian Pick nicht in den Griff bekommen haben. Was ja erstmal, finde ich, grundsätzlich, sie werden nicht die Letzten sein, die mit ihm Probleme haben. Man hat gesehen, was er für ein Unterschiedsspieler ist. Uwe Koschinat hat es auch rausgestellt nach dem Spiel. Francis Bouibari musste zur Halbzeit raus. Eben genau deswegen, weil er mit Pick halt überhaupt nicht klarkam. Für mich war der größte Unterschied, Martin hat es kommentiert, liebe Grüße nach Kroatien an der Stelle. für mich war der größte Unterschied, dass Saarbrücken mit Florian Pick eben diesen Spieler hatte, den RWE nicht in den Griff bekommen hat. Und Tilalovic nach der ersten starken halben Stunde, wie er auch mit dem Tor gekrönt hat, wo es wirklich gut aussah, war abgemeldet. Saarbrücken hat sich auf ihn eingestellt, hat ihn in den Griff bekommen und RWE Pick eben überhaupt nicht. Also muss ich auch meinen Hut vorziehen, was der da an 90 Minuten gemacht hat. Fand ich bockstark. Was für ein Spieler.
Im Prinzip ehrlicherweise ja fast alle so ein bisschen untergetaucht, schon, ja, eigentlich schon nach dem Ausgleich dann 2-2 und dann spätestens dann nach dem Nackenschlag zum 3-2, weil die erste halbe Stunde kann man ja loben. Also da hat RWE ja eigentlich einen sehr effektiven.
Genau, ich wollte gerade sagen, es war halt sehr effektiv.
Super effektiven Auftritt hingelegt.
Ohne jetzt.
Doch dann reife Leistung irgendwie einigermaßen sicher gestanden. So, an so viele Großchancen kann ich mich auch gar nicht erinnern von Saarbrücken aus der ersten halben Stunde.
Ein Ding, glaube ich, nach 20 Minuten Stuff, aber da lag Golz auch im Eck, den hätte er gehabt.
Ja.
Ja, generell hatten sie defensiv eigentlich da alles unter Kontrolle, weil da operierte Saarbrücken auch schon mit vielen hohen Bällen. Das haben sie alles gut wegverteidigt, aber das ist halt irgendwie so das Problem, sobald eine negative Aktion folgt, habe ich immer das Gefühl, die Mannschaft knickt auch so ein bisschen ein und kann den Hebel dann auch nicht mehr umsetzen oder umschalten. Deswegen, ja gut, offensiv war es dann effektiv, ohne jetzt dabei auch wirklich zu glänzen, aber das war natürlich eigentlich optimal. Also mit wie viel Selbstvertrauen willst du eigentlich in eine Saison gehen, wenn du nach einer halben Stunde 2-0 führst und du selber merkst, wir hatten auch nicht mehr als diese 2 Chancen, sind perfekt gestartet und da muss man eigentlich versuchen, die nötige Ruhe ins Spiel zu bringen. Und dafür braucht es aber hier und da halt vielleicht auch Erfahrung. Da kommen wir halt nicht drum rum.
Ja. Daran vielleicht noch anschließend, Semih Tijanović hat nach dem Spiel bei Magenta Sport gesagt, dass das 2-2 die so ein Stück weit gekillt hätte. Und das darf halt im Leben nicht passieren. Also ja, du gehst mit dem 2-2 in die Pause, du hast eine 2-0-Führung hergeschenkt. Aber da muss was passieren. Also
ja, zumal du kannst dich in der Pause ja dann auch nochmal sammeln.
Genau das, also, genau das. Aber das darf dich nicht killen, gar nicht zu so einem Zeitpunkt.
Ja.
Gar keinen Fall.
Ja.
Top-Thema der Woche.
Ich drücke mal hier auf den Knopf, weil eigentlich das Thema, wo wir jetzt schon so ein bisschen rumtänzen, ja eigentlich genau das ist. Mhm. Und ich formuliere es mal als Frage, hat RWE da ein Führungsspieler-Vakuum? Fehlt dieser eine Spieler, der dann, wenn du dir den Ausgleich oder dann sogar im Rückstand gerätst, der dann da irgendwie auf den Tisch haut oder auch als Lautsprecher vorangeht, auch mit Leistung vorangeht? Wir haben darüber gesprochen, dass eben diese Spieler nicht mehr in Essen spielen. Und da, das ist jetzt auch ziemlich deutlich geworden, ne?
Ja, es ist ein klares Vakuum. Das kann man gar nicht mehr wegdiskutieren. Ich finde, der Ansatz als solches ist vielleicht, also ist auch gut, eine Mannschaft zu verjüngen, aber du kannst es halt nicht.
Das haben sie geschafft.
Genau, du kannst es aber halt nicht von 0 auf 100. Du hast halt wirklich alle Führungsspieler oder erfahrenen Kräfte sind dir weggefallen und du hast sie halt altersmäßig überhaupt nicht ersetzt. Also das ist halt krass, weil gerade in dieser Zentrumsrolle, wo jetzt ein Menzel und ein Sitan spielen mit 23 und 21, den würde ich jetzt gar nicht so den Vorwurf machen, jetzt direkt da auch voranzugehen und so die Stärke zu zeigen, zumal sie ja jeweils auch Neuzugänge sind. Menzel gerade mal als Leihspieler sogar nur. Das wurde meiner Meinung nach klar verschlafen. Und Martin, auch nochmal Grüße, hat es ja auch so geschrieben jetzt in seinem Kommentar, die sportliche Leitung musste aufwachen, weil es ist genau dieses Leader-Problem, was RWE jetzt einfach hat. Und das war, glaube ich, zu viel des Guten. Also du hättest vielleicht mit den Jasula-Abgang, den Schulz-Abgang, aber dann hätte irgendeiner von denen trotzdem noch bleiben müssen oder hätte man irgendwas ändern müssen oder im Vorfeld direkt so einen starken Spieler holen müssen. Und das wurde klar verpasst. Es geht ja noch nicht mal darum, dass einer eine wirkungsvolle Grätsche zeigt oder sonst was. Das, also ein Lautsprecher war ein Müsel oder ein Misuta auch nicht, aber die haben es dann spielerisch hinbekommen, das Spiel wieder auf die RWE-Seite zu lenken. Und das meinte Uwe Kosch nach dem Spiel auch über Florian Pick. Der ist ja auch keiner, der da rumschreit oder die eigenen Mitspieler anweist oder so, aber der geht mit Leistung voran. Und da hatte man halt das Gefühl, bei RWE war es eher so ein bisschen Versteckspiel.
Oder glaubt ihr, dass sich das noch entwickeln kann? Weil ja, bei aller Kritik und das Ergebnis ist natürlich super deutlich. Und ich glaube, das müssen wir auch irgendwie so deutlich einordnen und da auch über die Art und Weise sprechen. Weil man kann sicherlich auch in Saarbrücken verlieren, aber dann vielleicht nicht 2-5 nach 2-0 Führung. Kann sich das denn noch entwickeln, weil es war jetzt erst der erste Spieltag? Oder traut ihr diese Rolle, sage ich jetzt mal, auch niemandem in der Mannschaft so richtig zu? Eben auch qua Alter.
Es muss sich entwickeln, würde ich mal sagen. Also solange kein Spieler da ist, der mit Erfahrung vorangeht, muss es sich entwickeln. Setz mal gedanklich Klaus Jasula in dieses Spiel gestern rein. Wie der, also ne, ich glaube, die RWE-Fans werden ihn vermisst haben. Der hätte aber auf jeden Fall ein paar deutliche Worte auf dem Platz gefunden, wenn das nicht so läuft, wie sich das vorgestellt hat. Ich will nicht sagen, dass das Debakel dadurch verhindert worden wäre. Und am Ende ist es ein Debakel. Wenn du 2-5 in Saarbrücken verlierst, ist es ein Debakel. Das sind 5 Gegentore.
Es geht ja auch so ein bisschen um Erwartungshaltung.
Genau,
ja.
Das.
Wir haben viel über mögliche Favoritenrolle gesprochen und dann so ein 2-5.
Etappenziele,
die da genau wichtig sind.
Wo Koschinat hat Janne Sitan gelobt, explizit nach dem Spiel, dass der keine Anlaufzeit gebraucht hat, um direkt reinzukommen und eine gute Leistung zu bringen. Und ja, ich weiß nicht, wir haben das Interview beide gesehen zusammen. Er hat gesagt, er hat keinen Bock, den Neuzugängen und jungen Spielern die Zeit einzuräumen, sich an die dritte Liga anzupassen. Das heißt übersetzt, ich brauche Führungsspieler. Nichts anderes heißt das.
Ja.
Genau, das. Ich würde nämlich auch die Frage mit Nein beantworten. Es kann sich nicht im Laufe der Saison entwickeln, sondern die brauchen diese 1-2 Spiele, an denen sie sich erstmal hochziehen können und weiter reifen können. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft das aus der eigenen Stärke heraus so schaffen kann, wenn sie gegen so unangenehme Gegner spielen. Es kann halt immer mal, können auch Spiele, viele Spiele kommen, die so von alleine laufen, wo sie dann vielleicht auch mal wirklich 2-0 führst gegen einen anderen Gegner, wo du selber zu Hause spielst und das läuft so weiter, weil es vielleicht etwas weniger Widerstände gibt. Aber in der Regel, und es ist ja immer so, die dritte Liga ist super eng und da braucht's halt auch einfach noch 1-2 weitere Spieler. Also ich glaube, das ist unabdingbar, um in irgendeiner Form oben mitzuspielen.
1-2 hieß aber auch, gegebenenfalls noch ein Spieler mehr als ursprünglich mal angenommen wurde. Also es hieß ja zuletzt irgendwie, ja, es wird jetzt nach einem Sechser noch geschaut, aber siehst dann auch mehr.
Ich würde sogar sagen, ein Sechser und ein Zehner.
Ja.
Also eigentlich genau diese Müsel-Misuta-Position. Telalovic hat mir insgesamt auch gut gefallen. Den sehe ich trotzdem jetzt nicht als klassischen Zehner, sondern mehr so hybridmäßig um den Mittelstürmer rum oder selber vielleicht mal als Mittelstürmer. Ich würde sagen, du brauchst noch 2 neue Spieler, ja.
Ja, und dass sie noch suchen, ist auch deutlich geworden. Gianluca Zwajkowski wurde, ja.
Rasiert.
Rasiert, aus dem
Kader
gestrichen. Ja, wie beurteilt ihr diese Entscheidung? Schon auch irgendwie überraschend oder dann doch nicht? Weil eigentlich schon rausgekommen ist, ja, sie planen nicht so richtig mit ihm oder setzen zumindest nicht komplett auf ihn.
Ich finde, dafür gab es relativ viel Hickhack um die Vertragsverlängerung, dass sie jetzt so gar nicht mehr auf ihn setzen. Mhm. Und fand es dann schon überraschend, dass er zumindest noch nicht mehr im Kader ist. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass er dann die Nase vor Ruben Reisig hat, aber dem ist scheinbar nicht so. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das so eine Option ist für ein Leihgeschäft. Und dann öffnet sich eher nochmal eine weitere Position, die du eh nochmal besetzen möchtest. Also klang jetzt, finde ich, nicht danach, als würde Uwe Koschnert glauben selber, dass er die nächsten Wochen wieder zurück in die Mannschaft spielt. Das klang schon so ein bisschen enttäuscht, finde ich, was er sagte in Bezug auf Trainingsleistungen, ne?
Genau, er hat es auf der PK ganz klar mit sportlichen Leistungen begründet und dass er viel mehr Potenzial sieht, als Zwajkowski bisher abgerufen hat. Er hat sich auch sehr kurz gefasst, muss man dazu sagen. Martin hat ja gefragt, er hat das, glaube ich, in 2 Sätzen beantwortet. Und wenn RWE jetzt wirklich noch einen erfahrenen Sechser holen sollte, dann ist ein Leihgeschäft für mich die einzig sinnvolle Option, weil du musst dich ja auch mal in den Jungen reinversetzen. Ja. Da gibt es ein Riesentheater darum, ob das Relegationsspiel jetzt für die Klausel zählt oder nicht. Da wird 2-mal mit ihm verlängert, 1-mal über die Klausel, dann nochmal danach zu besseren Bezügen.
Also eigentlich mit Ausrufezeichen, ja. Ne?
Absolutes Ausrufezeichen für die Zukunft. Und dann wird er im ersten Spiel komplett abrasiert, sitzt auf der Tribüne. Also wie gesagt, und ich sehe jetzt auch nicht die Perspektive, wenn noch ein erfahrener, drittligataglicher Sechser kommt, wo der regelmäßig spielen soll. Und nichts anderes muss er ja tun in seinem Alter, dass der Potenzial hat, das weiß, glaube ich, jeder. Aber da fände ich ein Leihgeschäft auch sinnvoll.
Ja, zumal Uwe Koschner ja gerade in dieser Endphase der Saison auf ihn gesetzt hat und er da ins Spiel, ins Team gespült wurde, ne? Also,
ja, auch jetzt unter anderem wegen der Jasula-Verletzung halt.
Und genau, da auch ein wichtiges Tor gemacht hat, beispielsweise gegen Ferl in einem ganz wichtigen Spiel. Also, ja, es schließt sich mir jetzt auch nicht so ganz, aber andererseits, wenn er jetzt gespielt hätte, würde man jetzt auch sagen, ist er trotzdem ein anderer Jünger, der gespielt hat.
Es wirkt sehr unglücklich nach außen. Also, ich finde, es wirkt sehr, sehr unglücklich nach außen.
Ja. Okay, dann wie können wir das ganze Spiel so final zusammenfassen? Weckruf noch zur richtigen Zeit oder wie
hoffentlich
kann man's einordnen? Was können die Fans jetzt auch irgendwie Positives
sagen? Ja, also ich finde jetzt, man muss jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ne, weil du es ja auch schon gesagt hast, es ist der erste Spieltag. Ich finde, für so ein Zwischenfazit wäre es viel zu früh, aber es hat natürlich ganz klar aufgedeckt, welche Probleme RWE im ganz Extremen hat. Vielleicht hat die erste halbe Stunde auch gezeigt, was sie trotzdem gut können und was sie auszeichnet. Immer noch die Standardstärke, vielleicht auch nach vorne und dann auch eine gewisse Entschlossenheit. Aber es zeigt in erster Linie auf, welche Schwachstellen diese Mannschaft hat und das ist dann im Extrem auch noch. Und dann finde ich auch so einen Punkt, man kann natürlich auch sagen, nach 88 Minuten stand es noch 3-2. Das war ja alles kein Debakel, aber wieso fallen dann nochmal diese zwei Gegentore? Das ist ja auch eine Art, zeigt ja auch eine Art von Charakter von der Mannschaft, finde ich. Und das ist halt auch nicht gut. Also ist für mich kein gutes Zeichen, sagen wir es mal so.
Zwei Tore können am Ende einer Saison ja auch gerade in so einer engen dritten Liga auch entscheidend 100%. Sein, ne? Also
100%. Und wenn man gerade mal schaut, wie sich die Konkurrenz so angestellt
absolut.
Hat. Ich hatte am Wochenende nahezu durchgehend Dienst und kam in den Genuss, nahezu alle Drittligaspiele zu sehen.
Ist sehr schön, dass du dann heute hier sitzt.
Ja,
Drittliga-Binschen.
was auch wirklich als neutraler Zuschauer sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich kann jetzt nur zum Beispiel Alemannia Aachen gestern, die haben
Wahnsinn.
Bombastisches Heimspiel geliefert. 0-1 hinten gewesen, noch 4-1 gewonnen mit einem begeisterten Offensivfußball. Lars Gindorf war streckenweise schon vergessen. Es haben eigentlich nahezu alle Vereine, die man so mit dem Aufstieg in Verbindung bringen würde, gewonnen. Bis auf Düsseldorf, mit denen aber auch noch zu rechnen ist. Also die haben, brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen, aber die haben eben diese Erfahrung, die RWE vielleicht ein bisschen fehlt, mit einem Schleusener zum Beispiel.
Ja.
Mit einem Dominik Heinz in der Abwehr. Und WN Wiesbaden hat sehr unglücklich gegen Preußen Münster verloren. Ne? Da gab es auch viel Stress um eine Elfmeterentscheidung und so weiter. Aber ansonsten, Jan Regensburg hat Viktoria Köln auseinandergenommen mit 5-2. Du hast den SC Verl, der in Aachen untergeht. Du hast den MSV Duisburg, der klar den SV Meppen hat. Das ist ein Gegner, den musst du auch schlagen aus MSV-Sicht. Der aber vor, ich glaube, 25.000 einen begeisterten Heimauftakt feiert mit einem 3-0. Und jetzt natürlich mit einem ganz anderen Gefühl nach Verl fährt.
Selbsternannter Topfavorit Hansa Rostock hat es auch noch gewonnen.
Habe ich vergessen, genau.
Richtig. In Hoffenheim, ne?
Auch ein wildes Spiel, aber am Ende hast du gewonnen. Fragt übermorgen niemand mehr nach.
Ja, jetzt war es ja so, in der letzten Saison mit einer der größten Stärken der Essener war es ja, nach Niederlagen haben sie sich eigentlich immer gefangen. Und es gab eigentlich wenig.
Nur einmal zwei
Niederlagen in Serie. Es
zu
gab
einem blöden
da keine,
Zeitpunkt, ja.
Keine Negativserien. Da haben sie sich immer eigentlich gut zusammengerafft und das Blatt dann umgedreht. Jetzt wartet das erste Heimspielauftakt gegen Havelse. Da ist jetzt nach dem Ergebnis
ist schon sehr viel Druck drauf.
Schon Druck,
ne?
Auf dem Kessel.
Also weil Havelse ist ja nicht nur ein Fast-Absteiger, also eigentlich ist Havelse ja Absteiger. Die
sind ein Absteiger.
Die trotzdem natürlich noch in der Liga geblieben sind. 1860 in Anführungszeichen sei Dank. Aber das ist natürlich, die Erwartungshaltung ist vollkommen klar und muss es ja auch sein, auch bei dem ausgerufenen Etappenziel von 20 Punkten auszuspielen. Du musst das Heimspiel gewinnen und am besten auch noch überzeugend. Also es ist schon viel Druck jetzt auf dem Kessel, keine Frage.
Du musst auf jeden Fall überzeugend gewinnen. Also ich glaube, mit einem 1-0, wenn du dich mit einem 1-0 gegen Havelse rumpelst, dann werden die Kritiker auch nicht so schnell verstummt. Du musst definitiv überzeugend gewinnen. Und vor allem diese Standardschwäche bei hohen Bällen, die sich in Saarbrücken da offenbart hat, die musst du in den Griff kriegen. Weil Havelse wird sich in Essen hinten reinstellen. Die werden gucken, dass sie erstmal lange keins kriegen. Und dann ist es jetzt, glaube ich, auch nicht die steilste These, wenn man sagt, quasi wie Ried im Sturm, mit 1,88 gelistet, dass sie den auch ein paar Mal hoch anspielen werden. Und du darfst halt gegen Havelse schon mal beispielsweise nicht in Rückstand geraten. Ich glaube, das ist halt jetzt so ein bisschen eine selbstverschuldete Situation. Ich habe es kommentiert für den Reviersport gerade. Gerne reinklicken.
Ich verlinke es natürlich noch in der Info.
Sehr gut, vielen Dank.
Neben dem Watz-Kommentar von Martin natürlich.
Der wurde jetzt hier schon dreimal zitiert. Den müssen wir jetzt auch anbieten. Natürlich.
Naja, die Kurzform ist, RWE hat sich halt völlig unnötig selbst unter Druck gesetzt. Du darfst in Saarbrücken verlieren, aber niemals so. Das geht einfach nicht. Und jetzt muss gegen Havelse in Reaktion folgen. Dann hast du St. Pauli. Pokalspiel läuft ein bisschen außer der Reihe, aber auch da wird sich Essen was ausrechnen, meiner Meinung nach auch zu Recht. Ich meine, wärst du aufgestiegen, hättest du in der Liga sowieso gegen die gespielt. Ja. Und dann kommt Wiesbaden auswärts und kannst du mal in Münster nachfragen, wie eklig das ist. Ne? Die haben sich da zum Sieg gerumpelt. Interessiert am Ende auch keinen. Wie?
Aber ich will das Rad auswärts wird richtig eklig. Nochmal so ein bisschen zurückdrehen, noch nicht so weit nach vorne schauen, sondern eher nochmal auf die Woche zurück, weil es war jetzt ja auch eine Woche lang Geheimtraining, da haben sich auch einige Fans drüber aufgeregt, gerade jetzt in der Ferienzeit, dieses komplette Abschotten vor dem ersten Spiel, dieses Sensibilisieren, geschärft sein auf diese Begegnung, dann kommt dieses Ergebnis, das trägt jetzt auch nicht zur Freude aller Beteiligten im Umfeld bei, sagen wir es mal so. Diese Woche gibt es zumindest mal ein öffentliches Training am Mittwoch, aber trotzdem, das ist ja auch ein Punkt, finde ich, den man nochmal ansprechen könnte. Also, und natürlich auch, wie sich jetzt die Mannschaft aufstellt, weil wir hatten vor ein paar Wochen eh schon mal das Thema Rios Alonso.
Absolut, ja.
Der ist jetzt wurde rausrotiert, Max Gashwill. Ja, also wenn man jetzt zynisch ist, könnte man sagen, Rios Alonso ist so ein bisschen der Gewinner des Spiels jetzt gewesen, weil er vielleicht jetzt von der Schwäche der anderen auch wieder profitiert und dann doch wieder reinrotiert. Ich weiß es nicht, aber auch eine spannende Thematik, finde ich.
Bin ich auch mal sehr gespannt, weil das wäre ja so ein, ich meine, er ist selber noch nicht der Älteste, aber das wäre mal so ein Spieler, der RWE schon seit ein paar Jahren kennt und diese Erfahrung mitbringt. Und Uwe Koschinat hat auf der PK, meine ich, hat er gesagt, dass sie es bisher immer geschafft haben, Kira, das daran nochmal anzuschließen, so eine Klatsche, was ja auch bei weitem nicht die erste ist, wenn wir uns an letzte Saison erinnern, in was Positives umzuwandeln. Und genau das muss RWE jetzt schaffen. Ob es dafür jetzt immer ein 2-5 oder ein 1-6 braucht, sei mal dahingestellt. Aber genau das muss RWE jetzt wieder schaffen, weil ansonsten wird es halt schnell ungemütlich. Ich habe es gerade schon skizziert.
Also ich glaube, es darf definitiv die Saison nicht wieder immer brauchen, weil dann wirst du auch nicht dauerhaft oben mitspielen. Also
ja gut, das hast du letztes Jahr auch gesagt.
Du kannst ja nicht mit diesem Ergebnis, also damit planst du ja nicht.
Genau.
Dass du regelmäßig quasi so eine, das sollten sie ja abstellen.
Absolut.
Dann ist es aber ja legitim, bei 5 Gegentoren ist wahrscheinlich so der erste Hebel, ja, wir müssen defensiv irgendwas.
Natürlich, aber das ist ja genau das, finde ich schon so ein bisschen das Alarmierende, was auch bei dem Spiel hängen bleibt. Das war ein Riesenthema, die ganze Vorbereitung über, wie man sich da hinten neu aufgestellt hat. Und dann ist das als erstes Ergebnis zu sehen mit den 5 Gegentreffern, das ist schon happig. Also, ja.
Ja, darf man jetzt natürlich nicht repräsentativ nehmen, ne, war ein Spiel. Aber absolut. Wie du sagst, Alarmsignal, definitiv. Also, das darf sich nicht wiederholen.
Okay, aber um abschließend den Fans noch was vielleicht Positives mitzugeben, RWE geht natürlich trotzdem als Favorit.
Absolut.
Mit einer ganz klaren Mission da rein, 3 Punkte.
Absolut, das muss und soll und kann auch nur der Anspruch sein. Also, ja, das Etappenziel habe ich ja eben schon mal angerissen, 20 Punkte aus 12 Spielen. Also, dann muss er auch ein paar Spiele davon siegreich bestreiten. Solltest du jetzt gegen Havelse auch den Anfang machen, auf jeden Fall.
In der Havelse hat so eine ganz spannende, ich sag mal, ja, wie drückt man das aus? Unteres Mittelfeld, Drittliga All-Star-Truppe mit Kwasi Wried im Sturm, Jesse Tugbenyo, Erik Wufak, Ex-Essener.
Schon so ein bisschen anderer Stil gewesen als
Omar Hanin im Tor. Das sind alles Spieler, genau, die sich jetzt bei den, ich sag mal, stärkeren Mannschaften, die man weiter oben erwartet, nicht durchsetzen konnten. Und jetzt Havelse als Sprungbrett nutzen. Das hat bei Nassim Boujalab super geklappt letztes Jahr. Der spielt jetzt in Regensburg. Für mich auch ein Aufstiegskandidat, haben sie in Köln jetzt auch nochmal unterstrichen. Ich sehe eigentlich keine Stolpergefahr. Vielleicht lege ich die Messlatte jetzt ein bisschen zu hoch, aber Rot-Weiß Essen darf niemals gegen Havelse zu Hause stolpern. Punkt. Also das gibt's für mich keine Diskussion.
Ist doch ein sehr deutliches Schlusswort, würde ich sagen.
Und vielleicht kommt ja auch schon ein neuer Spieler dazu.
Ja, das soll überhaupt nicht respektlos klingen, aber wenn du aufsteigen willst, und nichts anderes kann ja das Ziel sein nach der Vorsaison.
Naja, und so ein Heimauftakt ist eben auch für die Stimmung, ihr habt das eingeordnet, natürlich auch nicht ganz
genau. Du willst ja auch ein bisschen Euphorie jetzt wieder entfachen und gerade auch mit Blick aufs Pokalspiel, was ja auch wirklich ein 50-50-Spiel gerade sein kann an so einem Sonntagabend, wie Tizian ja auch zu Recht sagt, wären ja fast Liga-Konkurrenten gewesen. Also da bist du ja weitaus nicht chancenlos. Sollte jetzt mal wieder ein bisschen was nach vorne gehen.
Absolut. Das macht doch hoffentlich Mut für die kommenden Aufgaben.
Optimistisch bleiben,
das sowieso immer im Leben. Wir treffen uns natürlich Montag nach dem Havelse-Spiel dann wieder hier. Dann sitzt Katrin hier. Ich habe mal ein bisschen frei. Danke ihr beiden, dass ihr heute am Start wart.
Danke dir.
Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.